Und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis, zu dieser Sendung mit Passionistenpater Lukas Temme aus Schwarzenfeld, das ist in der Oberpfalz im Bistum Regensburg. Uns beschäftigt heute ein Heiliger, ein ganz besonderer, was für einer. Im deutschsprachigen Raum ist er viel zu wenig bekannt, der heilige Paul vom Kreuz. Der Mann war selbst von früher Kindheit an von Leid betroffen, entdeckte dann im Leiden des Herrn den höchsten Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen und gelangte schließlich so zu einer, kann man schon sagen, einzigartigen Passionsmystik. Er gründete, Paul vom Kreuz, gründete die Kongregation vom Leiden Jesu Christi, besser bekannt als die Passionisten. Das ist eine zwar zahlenmäßig nicht übergroße Gemeinschaft, die Passionisten, aber das lässt dann schon aufhorchen. Es ist eine Gemeinschaft, die prozentual gesehen über doch ein ziemlich hohes Kontingent an Seligen und Heiligen verfügt. Pater Lukas Temme ist Passionist im oberpfälzischen Schwarzenfeld, dort an der Wallfahrtskirche zur heiligsten Dreifaltigkeit, kann man von Weitem schon schön sehen. Das gehört Schwarzenfeld zum Bistum Regensburg. Pater Lukas Temme wird uns heute in dieser Sendung seinen Ordensgründer, den heiligen Paul vom Kreuz, vorstellen. In Schwarzenfeld haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott und guten Abend nach Schwarzenfeld, Pater Lukas Temme.
Grüß Gott und guten Abend.
Pater Lukas, Sie sind selber Passionist und das ist eine Entscheidung, wenn man einer Gemeinschaft, einem Orden beitritt, die trifft man mal nicht so nebenher. Das ist schon eine Lebensentscheidung, wenn man das macht. Warum, Pater Lukas, Passionist?
Gute Frage. Warum Passionist? Ich glaube, dass dafür bei mir drei Gründe ausschlaggebend waren. Einmal gibt es gab es in der Nähe meines Heimatdorfes ein Passionistenkloster und damit war eigentlich schon mal das Wissen darum, dass es diese Gemeinschaft gibt, da. Ich habe mich dann näher mit den Passionisten und mit dem heiligen Paul vom Kreuz beschäftigt und viel gelesen drüber und dann bin ich dann eingetreten und habe dann entdeckt, dass die Lebensform, Paul vom Kreuz versucht ja eigentlich etwas Neues. Er versucht, eine kontemplative, apostolische Lebensform zu schaffen. Also bei uns in der Kongregation ist das kontemplative Leben sehr wichtig und auch das Apostolat sehr wichtig. Das war für die Entscheidung bei mir nicht unerheblich, weil ich sowohl ein geistliches Leben führen wollte, also auch ein kontemplatives, aber doch nicht nur, sondern auch apostolisch tätig sein möchte. Das war ein, wenn man so will, praktischer Grund. Und das Letzte, aber auch das Wichtigste, war sicherlich die Spiritualität unseres Gründers, der in dem Leiden Jesu Christi die unendliche Liebe Gottes zum Menschen sieht, der davon überzeugt war, dass man den Menschen im Leiden Jesu Christi die unendliche Liebe Gottes verkündet. Er hat gesagt, wenn man auf das Kreuz schaut, wenn man auf die Passion Christi schaut, dann muss der Mensch erkennen, wie sehr er von Gott geliebt ist und was Gott dem Menschen bedeutet, nämlich alles. Gott gibt sich selbst dahin in Jesus Christus. Er setzt alles dran, den Menschen zu erlösen. Er hat gesagt, und wenn man den Menschen dieses Leiden als das, er nennt es Wunder, der Wunder der Liebe Gottes verkündet, dann muss der Mensch darauf reagieren. Entweder lehnt er Gott ab oder aber er bekehrt sich und wendet sich mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele Gott zu. Und das ist so der Grundtenor der Spiritualität. Es ist also eigentlich eine Liebesmystik, die der Paul vom Kreuz uns an die Hand gibt und die wir verkünden sollen.
Und genau von dieser Liebesmystik werden wir hier noch einiges hören. Schauen wir zunächst mal, Pater Lukas, auf das Leben des heiligen Paul vom Kreuz. Wann hat der gelebt? Wo hat der gelebt? Wie waren so die ersten Schritte auf dem Weg zum geistlichen Leben?
Also Paul vom Kreuz wird am 3. Januar 1694 in dem kleinen Städtchen Ovada in Italien geboren und trägt den bürgerlichen Namen Paul Franz Danei. Aber schon in diesem Namen Paul Franz wird eigentlich sein Programm deutlich. Wenn man den heiligen Paulus nimmt als den Lehrer der Völker, der seinen Dienst ganz in die Mission stellt, und den heiligen Franziskus mit seiner Kreuzesmystik, der die Wundmale ja selbst getragen hat, Und beide Aspekte werden im Leben von Paul vom Kreuz eine sehr wichtige Rolle spielen. Paul vom Kreuz wird in eine kinderreiche Familie hineingeboren. Er hat noch 15 Geschwister, von denen allerdings 11 das Kindesalter nicht überleben. Das ist für die Prägung dieses Jungen sehr wichtig. Wir können erahnen, welche Trauer, welches Leid in dieser Familie gegenwärtig waren. Und wir wissen heute, dass die Mutter durch ihren eigenen Glauben, durch ihre eigene Frömmigkeit, sie muss eine sehr starke Verehrung zum Leiden Christi gehabt haben und muss in diesen schweren Schicksalsschlägen selbst immer wieder Halt im Leiden Christi gefunden haben, dass sie durch ihr Vorleben die Kinder geprägt hat. Gerade Paul vom Kreuz und sein Bruder Johannes Baptist waren die zwei, die am meisten diese Spiritualität übernommen haben. Und wir wissen, dass sie sich schon als Kinder zurückgezogen haben auf den Dachboden und dort Bußübungen und Gebete verrichtet haben. Die wirtschaftliche Situation der Familie war so, also man hatte ein Tabakgeschäft, aber man musste immer wieder den Ort wechseln. Also die Familie ist viel umgezogen, bis sie nach Castellazzo kommt, wo dann auch die Geburtsstunde unserer Kongregation schlägt, aber dazu später mehr. 1713, Paul vom Kreuz ist jetzt etwa 19 Jahre alt, hat er, wenn man so sagen will, das Bekehrungserlebnis. Seine Predigt rührt ihn so tief an, dass er eine Generalbeichte ablegt und sagt, er möchte für Christus sein Blut vergießen, er möchte als Märtyrer des Glaubens sterben und macht sich auf dem Weg in ein Sammellager, um sich einem Kreuzzug anzuschließen. Und wie er da ankommt und die Soldaten, die sich dort versammeln, trifft, stellt er auf einmal fest, dass er eigentlich fast der Einzige ist, der diese religiöse Motivation hat, der von solchen hohen Idealen dorthin kommt. Er stellt fest, dass viele Soldaten aus egoistischen, aus materialistischen Gründen dort sind, weil sie sich bereichern wollen, weil sie was erleben wollen. Und so stellt Paul vom Kreuz dann ganz schnell oder trifft er ganz schnell die Entscheidung, dass das nicht der Weg sein kann, den er von Gott geführt wird. 1716 am Gründonnerstag beim 40-stündigen Gebet zeigt ihm Gott dann seine wahre Berufung. Er verlässt das Lager und kehrt mit 22 Jahren zurück zur Familie und wird die folgenden 4 Jahre im Elternhaus wohnen und teils bei einem älteren Ehepaar, wo er mithilft. Zu diesem Zeitpunkt war ihm eigentlich schon klar, dass er sich als Einsiedler zurückziehen möchte und dass das der Wille Gottes sei. Aber das Problem war die wirtschaftliche Situation der Familie. Seine Hilfe im elterlichen Tabakgeschäft wird noch gebraucht. Er kann also nicht gehen, er muss im Haus bleiben. Aber er beginnt dort schon ein, ja, wenn man so sagen kann, klösterliches Leben zu führen. Er besucht jeden Tag die Heilige Messe, verbringt mehrere Stunden des Tages im Gebet. Und in dem Ort Castellazzo, wo die Familie jetzt lebt, gibt es eine Bruderschaft zum heiligen Antonius und der schließt er sich an und wird dann auch deren Leiter. Und als Leiter liegt ihm die spirituelle Formung der Mitglieder dieser Bruderschaft sehr am Herzen. Er ist ja, das ist ja ganz klar, er ist bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Priester, aber trotzdem hält er Vorträge, gibt den Kindern Katechismusunterricht. Hier in diesen Jahren, man kann schon sagen klösterlichen Jahren, die er in dem Haus verbringt, im Elternhaus, erkennt Paul vom Kreuz seine Sendung immer mehr, die ein Ruf in die Einsamkeit ist. Sein Beichtvater, Bischof Catinara, kleidet ihn dann mit dem schwarzen Gewand der Buße am 22. November 1720 ein. Und er zieht sich auf Anraten seines geistlichen Vaters in eine Abstellkammer neben der Sakristei der Kirche San Carlo in Castellazzo zurück unter sehr einfachen Bedingungen. Und zwar ist das die Zeit vom 23. November 1720 bis zum 1. Januar 1721. In diesen 6 Wochen lebt er in tiefem Gebet, Buße und Einsamkeit. Und er bereitet sich auf die Mission vor, die ihm von Gott anvertraut wird. Wir wissen über diese Zeit sehr gut Bescheid, weil er auf Anraten seines Beichtvaters ein geistliches Tagebuch geschrieben hat. In dieser Zeit schreibt er auch die Ordensregel. Es fällt auf, dass er die Ordensregel sehr schnell geschrieben hat. Und er selbst schreibt einmal, ich zitiere jetzt unseren Stifter, man soll aber wissen, dass ich, während ich die Regel niedergeschrieben habe, so schnell schrieb, als wenn mir jemand diktiert hätte. Die Worte kamen mir aus dem innersten Herzen. Ich habe dies geschrieben, damit man weiß, dass dies alles eine besondere Eingebung Gottes ist. Bei der Lektüre fällt auf, dass sich die gesamte Lehre von Paul vom Kreuz sich hier eigentlich schon findet, diese Liebesmystik hier in der Regel, und dass er die in den nächsten Jahren seines Lebens umsetzen möchte. Er möchte aber immer noch, hat immer noch diesen tiefen Wunsch in sich nach Rückgezogenheit, nach Einsamkeit, nach einem Leben der Buße. Hier, das ist eigentlich der erste Schritt seiner Berufung, die Berufung zum Einsiedler. Und erst der zweite Schritt ist der Wunsch oder die Erkenntnis, dass er zu diesem Leben der Einsamkeit Gefährten sammeln soll. Er möchte eine Gemeinschaft gründen. Und Paul vom Kreuz ist da eigentlich, ja, sehr, wenn man mal so sagen kann, naiv. Nachdem er die Exerzitien in der Abstellkammer von Castellazzo beendet hat, denkt er, er macht sich mal eben schnell auf den Weg nach Rom und lässt sich vom Papst die Regel bestätigen, damit er die neue Gemeinschaft gründen kann. Im September, das klappt natürlich nicht, im September ist er, 1721 ist er in Rom und will sich vom Papst Benedikt dem 13. die Regel bestätigen lassen. Aber das Wachpersonal lässt ihn erst gar nicht durch. Er wird abgewiesen. Die Wächter dort am päpstlichen Hof sollen zu ihm gesagt haben, Spitzbuben haben wir in Rom genug. Paul vom Kreuz ist dann erstmal enttäuscht und macht dann das Gelübde in Santa Maria Maggiore. Wenn es ihm gelingt, mit der Hilfe Gottes die Gemeinschaft zu gründen, wird er dieser Gemeinschaft ein viertes Gelübde anfügen, und zwar, dass die Mitbrüder geloben, das Leiden Jesu Christi zu verehren und die Andacht zum Leiden Jesu Christi zu verbreiten und den Menschen die Andacht zu lehren. Das kommt dann noch so. Wir legen heute auch immer noch das vierte Gelübde ab. Man gibt Paul vom Kreuz dem Rat, es sei gut, wenn er in Rom bleibt, um den Kontakt zu den Leuten zu haben, die die Möglichkeit haben, die Bestätigung der Ordensregel voranzutreiben. Und darum bleiben die beiden Brüder in Rom und arbeiten im Krankenhaus San Gallicano. Dort legt man ihnen nahe, dass es sinnvoll wäre, wenn sie die Priesterweihe empfangen würden. Und dann absolvieren sie ganz schnell eine kurze Ausbildung im Minoritenkloster auf der Tiberinsel und werden am 7. Juni 1727 vom Papst im Petersdom zum Priester geweiht. Die mündliche Erlaubnis, Gefährten zu sammeln, haben sie ja dann schon, und so verlassen sie Rom und sie ziehen auf den Monte Argentario, das sind 120 oder 30 Kilometer nördlich von Rom. Den Berg hatten sie bei ihrer Hinfahrt bereits kennengelernt und erhalten vom Bischof die Erlaubnis, in einer kleinen Hütte zu wohnen und die kleine Kirche San Antonio zu betreuen. Und das ist die eigentliche Geburtsstunde unserer Kongregation, wenn man so will. Und sie haben zunächst und zu dieser Zeit dann auch schon 5 junge Männer, die sich ihnen angeschlossen haben. Und man beginnt mit dem Bau des ersten Klosters. Am Festkreuzerhöhung 1737 wird dann das Kloster der Darstellung der seligen Jungfrau Maria auf dem Monte Argentario eingeweiht. 1741 wird die Regel nach langwierigen Prüfungen zum ersten Mal schriftlich bestätigt. Allerdings musste zuvor die große Strenge gemildert werden. Nun war es daran, dass die Kongregation ihre Strukturen finden musste. Und Paul vom Kreuz wird nach der Regelbestätigung als erster Generaloberer dieser neuen Gemeinschaft eingesetzt. Und es geht wie bei vielen Gründungen nicht glatt, sondern Paul vom Kreuz wird in Rom angezeigt und viel Verdächtigungen ausgesetzt. Und er wird aber auch durch viele Bischöfe und Priester unterstützt bei der Verteidigung dieser neuen und jungen Gründung. Und so fällt das Gutachten positiv aus und die Kongregation besteht weiter und kann sich von neuem ihre Aufgaben, nämlich das Leiden Jesu Christi zu verkünden, widmen. In 50 Jahren seiner apostolischen Tätigkeit hält Paul vom Kreuz so fast schon nebenbei, neben dieser großen, schwierigen Gründung, in 30 Diözesen Italiens etwa 200 Volksmissionen und nebenbei entwickelt er noch ein reges Briefapostolat. Im hohen Alter von 77 Jahren gründet er dann noch den weiblichen Zweig, die Passionistinnen, die streng klausurierten Schwestern. Paul vom Kreuz wünscht sich nichts Sehnlicheres als ein Haus in Rom zu haben, eine Generalleitung. Und so gibt ihm Papst Clemens der 14. das Kloster San Giovanni e Paolo in Rom. Und bis heute befindet sich dort auch der Sitz der Ordensleitung. Im Mai 1775 dann stellt er sein Amt als Ordensgeneral zur Verfügung und bittet einen Nachfolger zu wählen, weil sein Gesundheitszustand sich wesentlich verschlechtert hat. Aber er wird wiedergewählt. Nach einigen Wochen allerdings ist sein Gesundheitszustand so erheblich geschwächt, dass er am 18. Oktober 1775 stirbt. Zu diesem Zeitpunkt zählt die junge Kongregation etwa 13 Niederlassungen und in diesen Niederlassungen leben ungefähr 200 Mitglieder. Neben der Gründung der Kongregation war Paul vom Kreuz immer ein großer Seelsorger, der nie müde wurde, das Leiden Christi als das Wunder der Liebe Gottes zu verkünden. Mit seinem Tun hat der Heilige auf die Bedürfnisse seiner Zeit geantwortet und er hat sich von Gott in Dienst nehmen lassen. Papst Pius der VI. Eröffnet bereits 15 Monate nach seinem Tod den Prozess zur Seligsprechung. Und es wird ein sehr langwieriger Prozess werden, weil Paul vom Kreuz ja in so vielen Diözesen gewirkt hat und dieser Prozess wird an vielen Orten geführt und auch die politischen Wirren der Aufklärung sind nicht gerade förderlich für diesen Prozess, sodass der Prozess erst nach 50 Jahren abgeschlossen wird. Und Pius IX. Spricht ihm am 1. Mai 1853 dann selig und am 29. Juni 1867 heilig. Das heißt, wir befinden uns gerade im 150. Jahr der Heiligsprechung. Also die Kongregation begeht gerade das Jubiläum. Und die Verehrung breitet sich sehr schnell aus. Die Kirche feiert das Fest am 19. Oktober. Und Paul vom Kreuz oder die Kongregation der Passionisten verbreitet sich dann über die ganze Erde. In vielen Ländern sind heute die Mitbrüder tätig, in vielen Niederlassungen. Und so auch in Deutschland und Österreich. Und wir versuchen auch heute noch immer wieder, den Gedanken, die Spiritualität der gekreuzigten Liebe den Menschen nahezubringen und ihnen sie zu fördern, wie sehr sie von Gott geliebt sind und dass Gott auf ihre Antwort wartet, so wie es unser Stifter versucht hat und uns vorgelebt hat.
Paul vom Kreuz, ein ganz typischer Heiliger und Ordensgründer. Es ging sehr, kann man sagen, abenteuerlich zu. Eine sehr frühe und sehr intensive Berufung, ein Bekehrungserlebnis, starke familiäre Bindung und Prägung, auch eine Verantwortung über das Berufungserlebnis hinaus. Es ist nicht so einfach mit dieser Ordensgründung ein geistliches Leben zu beginnen, dann das Verfassen einer Regel, die auf Grundlage der Spiritualität des Leidens, dieser Liebesmystik, der Betrachtung des Leidens Christi aus Liebe für uns, das zu verkündigen und gleichzeitig ein intensives, zurückgezogenes, auch Gebetsleben zu führen, also Kontemplation und Aktion, wie das heißt. Pater Lukas, wir waren ein bisschen auch erinnert an das, was Sie am Anfang von sich selber sagten, dass Sie das auch eben sehr gereizt hat, diese strenge Verbindung von einem aktiven Leben und einem kontemplativen Leben bei den Passionisten. Das ist auch schon in der frühen Zeit von Paul vom Kreuz eine große Spannung. Und wie gesagt, es gab Schwierigkeiten bei seiner Gründung. Es ging alles sehr abenteuerlich zu. Wie ist das eigentlich, Pater Lukas, aus dieser frühen Zeit? Haben wir da schon Zeugnisse? Haben wir da schon auch schriftliche Überlieferungen? Oder ist das alles aus der Erinnerung im Nachhinein formuliert?
Er ist ja in diesen 70, also er macht ja diese Exerzitien 1720 in dieser Abstellkammer der Pfarrkirche seiner Heimat oder seines Heimatortes, des Wohnortes Castellazzo, und führt dort Tagebuch. Ja, und wenn man das Tagebuch, das ist auch als deutsche Übersetzung, gibt es das, wenn man das liest. Was mich daran fasziniert, ist, dass er in diesem Tagebuch eigentlich genau das niederschreibt, was wir alle immer wieder durchmachen. Er schreibt von der Trockenheit im Gebet, er schreibt davon, wie er ringen muss, von den Begeisterungen, die er dann auch wieder hat. Das ist von ihm überliefert. Und natürlich die Ordensregel, die er schreibt, da kann man schon genauso sein, auch seine Entwicklung dran erkennen, ja, in diesem Tagebuch. Es ist ja nicht so, dass er morgens die Augen aufmacht und sagt, so und jetzt gründe ich mal schnell die Passionisten. Es ist ja, wie ich eben auch gesagt habe, seine Berufung spielt sich eigentlich in diesen vier Etappen erstmal ab. Ja. Die Berufung zum Einsiedler, dann, dass er Gefährten sammeln will, um in dieser Einsamkeit mit ihnen zu leben, dass er eine Gemeinschaft gründet, die dann auch apostolisch tätig sein soll. Das ist ja auch alles ein Prozess, auch ein Prozess in seiner Seele letztendlich. Was für mich das Große beim Paul vom Kreuz auch ist, ist, dass er wirklich ganz offen ist für den Willen Gottes. Ja. Dass er ganz bereit ist und ganz, ja, ein großer Hörender, könnte man vielleicht sagen, ist, was den Willen des Herrn angeht und sagt, ich möchte ganz Gottes Willen tun. Und deshalb ist es ihm auch möglich, diesen Weg zu gehen vom Einsiedler zum Ordensgründer. Ja, zum großen Missionar. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass er 200 Volksmissionen abgehalten hat in seinem Leben, den Orden der Passionisten gegründet hat, die Passionistinnen gegründet hat und dann noch Briefe geschrieben hat. Wir schätzen ungefähr, dass er in seinem Leben 35.000 Briefe geschrieben hat. Da sind noch gut 3.000 im Original erhalten. Welche Hingabe und welche Begeisterung auch muss der Mensch gehabt haben, ja. Ganz diesen Willen, die gekreuzigte Liebe zu verkünden, zu tun, ja.
Ja, und vor allem auch durch diese ganzen wirklich extremen auch Schwierigkeiten. Also im Nachhinein weiß man, okay, das ist immer wieder dann gut gegangen, aber das weiß man ja vorher immer nicht. Das hätte ja auch alles kolossal aus weltlichen Augen betrachtet kolossal schief gehen können. Er hätte ja auch einen einfachen Weg gehen können und sich einer Ordensgemeinschaft anschließen, dort im Chorgestühl verschwinden und sein kontemplatives Leben zu führen. Aber er hat eben diesem Ruf Gottes, der mit großen Anstrengungen Anstrengungen verbunden war, ist er trotzdem gefolgt. Also auch darin ein Vorbild.
Ja, und es gibt ja auch die Momente. Ich meine, so wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, wenn wir jetzt darüber reden, dann hört sich das alles so glatt an, ja, wie ein Geschichtsbericht oder so. Aber es hat auch die Momente im Paul vom Kreuz Leben gegeben, gerade zum Ende hin, wo es dann auch die Probleme in der Kongregation gab oder mit den anderen Bettelorden gab, wo er sagt, ich sehe mein ganzes Werk zusammenbrechen, ja. Wo es selbst bei ihm Momente gegeben hat, wo er gedacht hat, so, und jetzt geht alles kaputt. Ja. Aber er selbst in dieser Angst, dass seine Kongregation kaputt gehen könnte, ist er immer noch davon überzeugt, dass es, wenn es geschieht, auch, dass es der Wille Gottes sein kann. Und dass es dann halt passiert. Aber diese Ängste, die hat es auch bei ihm gegeben, aber er war immer in diesem Vertrauen, Gott wird es fügen, Gott wird diesen Weg gehen, ja, mit ihm.
Und er ist ihn weitergegangen, auch mit der Gemeinschaft, die jetzt heute die Passionisten in 50 Ländern Niederlassungen haben. Über 2000 Ordensmitglieder gibt es. Pater Lukas, bevor wir auf die Mystik, die Liebesmystik, die Passionsmystik von Paul vom Kreuz nochmal zu sprechen kommen. Die eine Sache mit den Briefen, das müssen Sie uns nochmal erklären. Also er hat nicht nur diese 200 Volksmissionen gehalten, was an sich schon ausreicht, um am Ende des Lebens zu sagen, ich habe hier was für den Herrn getan. Er hat tatsächlich in Briefen Menschen geistlich begleitet.
Ja, also unser Stifter hat ja jetzt, wenn man mal von der Ordensregel absieht, hat er uns ja jetzt keine theologischen Abhandlungen hinterlassen, ja, sondern wir wissen, oder seine geistliche Lehre, die er uns hinterlässt, wissen wir eigentlich aus den Briefen, die er geschrieben hat. Er hat viele Menschen geistlich begleitet in Form von Briefen. Und er hat dann auch immer, also er hat sie ja dann alle verbrannt, die Antwortbriefe, aber manche haben Gott sei Dank diese Briefe aufbewahrt, und das sind jetzt noch etwa 3000, die im Original vorhanden sind. Und das sind, also zum einen sind es ganz tiefgehende Briefe, die aber auch, mein Gott, da gibt es dann die ganz normalen alltäglichen Dinge, wo er sich für den Wein bedankt, den er geschenkt bekommen hat, oder für den Fisch, den er bekommen hat oder so. Aber trotzdem ist in diesen Briefen auch immer wieder diese Begleitung von Menschen, kommt da durch, wo er auf ganz konkrete Situationen antwortet. Und was mich persönlich bei unserem Stifter so fasziniert ist, ist dieses Bodenständige. Ja, trotz allem dieses Bodenständige in diesen Briefen. Er wäscht zum Beispiel einen Familienvater dort den Kopf und sagt, er soll doch jetzt gefälligst mal mit diesem Wallfahrten aufhören und sich darum kümmern, was Gott ihm anvertraut hat, nämlich seine Familie. Also er ist auch ganz realistisch in diesen Briefen. Und auch ganz bodenständig. Aber von diesen Briefen oder aus diesen Briefen wissen wir eigentlich das meiste über seine geistliche Lehre.
Der heilige Paul vom Kreuz, das ist unser Thema in dieser Sendung. Heute sind wir verbunden mit Passionistenpater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Das ist in Bayern in der Oberpfalz, gehört zum Bistum Regensburg. Dort gibt es ein Kloster, die sogenannte Miesbergkirche, die Wallfahrtskirche von der heiligsten Dreifaltigkeit. Mit Pater Lukas Temme sprechen wir jetzt über das Stichwort, das jetzt gefallen ist, die geistliche Lehre des heiligen Paul vom Kreuz. Und normalerweise, Pater Lukas, hält sich der Moderator mit persönlichen Äußerungen zurück. Aber hier vielleicht mal, als ich das erste Mal ganz am Anfang, als ich da auf Paul vom Kreuz mal gestoßen bin und dann so ein bisschen Sekundärliteratur gelesen habe und dachte mir, ach du liebe Zeit, hier wird nur vom Leiden gesprochen und Leiden hier, Leiden da. Und war etwas befremdet davon. Und dann beschäftigt man sich intensiver, man lernt Passionisten kennen und schaut mal in den ein oder anderen Text hinein. Und auf einmal steht da überall, also jedes dritte Wort ist Liebe, Gottes Liebe, Gnade, Barmherzigkeit etc., eben Liebe. Hört man so Sätze wie das Leiden Jesu als das erstaunlichste Werk göttlicher Liebe. Wie müssen wir das verstehen?
Ja, also Sie sind ja nicht der Einzige, dem das erstmal aufstößt. Ja, also wenn wir irgendwo hinkommen und dann kriegt man da manchmal so den Spruch rübergereicht, ach, die Passionisten, die ewig Leidenden. Dann denke ich mir dann immer, nichts verstanden. Es geht bei unserem Stifter nicht so sehr um das Leiden an sich, das auch, aber die Liebe ist der Motor. Ja. Die Liebe Gottes, ja, die Liebe Gottes zum Menschen, die Passion Christi ist für ihn das Zeichen der Liebe Gottes für den Menschen, ja. Ich habe das ja vorhin beim Anfang schon mal gesagt, wie wichtig es ihm ist, den Menschen diese Liebe näher zu bringen, ja. Das, denke ich, ist so der Antriebsmotor, nicht so sehr das Leiden an sich, ja. Das Leiden an sich ist für Paul vom Kreuz genauso für jeden normalen Menschen etwas Schlechtes, ja. Der Wert kommt da rein durch die Liebe, ja. Und unser Stifter schreibt auch einmal, dass alles Leid erstmal gelindert werden muss, was zu lindern ist und so. Also er ist kein Leidensfanatiker, um Gottes Willen. Da hätte man ihn, glaube ich, ganz gehörig missverstanden. Ja. Es geht um die Liebe Gottes zum Menschen, die sich im Leiden Jesu für ihn zeigt. Ja. Und auch das gibt er ja in diesen Briefen, über die wir eben gesprochen haben, an seine geistlichen Kinder weiter, dass sie im Leiden Christi, in der Betrachtung des Leidens Christi, das Wunder der Liebe Gottes begegnen. Ja. Also wir verkünden eigentlich die Liebe.
Und das ist, wenn wir jetzt wieder auf das Leben von Paul vom Kreuz schauen, zu einer Zeit, die eigentlich sehr, ja, sinnenfroh ist, so Spätbarock, Rokoko. Man stellt sich diese Zeit eigentlich sehr ausgelassen vor, in dieser Zeit das zu den Menschen zu bringen. Offensichtlich hatte er ja damit Anklang gefunden, also diese 200 Volksmissionen, das Briefapostolat. Offensichtlich ist das uns ja gar nicht so fern und gar nicht so fremd.
Paul vom Kreuz lebt ja auch in einer Zeit, in der viel, also in der Zeit der Aufklärung, in der viel über den Verstand kommt, sage ich mal, ja. Und Paul vom Kreuz setzt diesen Denken, diese Erklärbarkeit der Welt und so, setzt er eigentlich die Liebe entgegen. Und Liebe und Leiden stehen ja auch immer in einer engeren Beziehung zueinander. Ja, wenn man jemanden liebt, leidet man an ihm so oder so. Und unserem Gründer war einfach wichtig, dass die Menschen erkennen, auch in ihrem Leiden, in ihrem ganz persönlichen Leiden, in den ganz persönlichen Kreuzen, ist Christus gegenwärtig. Ja. Und auch da sind sie geliebt und nicht abgeschrieben. Ja. Dass Gott eben, ich meine, die Frage nach dem Leiden, warum leidet der Mensch, ja, in der Gebrochenheit, der Erbschuld hinein. Und aber zu wissen, dass in dieses Leiden des Menschen Christus gekommen ist und dass Christus auch mein Leiden erlöst hat, mit ans Kreuz gehängt hat, wenn man das so sagen kann. Eine Sinngebung des Leidens hat Paul vom Kreuz eigentlich da verkündet auch. Und das hilft den Menschen damals, wie heute auch, da bin ich fest von überzeugt, auch Leiden, was nicht zu ändern ist, anzunehmen und in einer gläubigen Haltung der Liebe auch zu tragen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum Paul vom Kreuz, ja, kann man sagen, so erfolgreich gewesen ist oder mit seiner Botschaft Gehör gefunden hat. Ja. Dass die Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, von Gott nicht verlassen sind, sondern dass Gott in ihrem Leiden auch mit hineinsteigt und auch gegenwärtig ist.
Ja. Und hier in einer besonderen Weise auch diese göttliche Liebe durch dieses Geheimnis des Leidens dann auch wirken kann.
Ja, und eben dadurch, dass Christus durch sein Leiden hindurch die Welt erlöst hat und nicht vom Leiden, kann für den gläubigen Menschen das eigene Leid eine Teilhabe an diesem Leiden Christi sein. Und ich kann es Gott anbieten, der daraus sondern Segen werden lassen kann, ja. Wo auch immer und wie auch immer, das müssen wir Gott überlassen. Man kann nicht sagen, ich habe jetzt das gelitten und jetzt muss gefälligst das kommen. Ja, aber Gott gibt dem Leiden letztendlich auch einen tieferen Sinn.
Der heilige Paul vom Kreuz, der Gründer der Passionisten, beschäftigt uns in dieser Sendung mit Pater Lukas Temme aus dem Kloster in Schwarzenfeld. Der Passionisten sind wir heute verbunden und wir schauen auf den Gründer der Passionisten, den heiligen Paul vom Kreuz. Am Anfang, Pater Lukas, habe ich das in einer kleinen Nebenbemerkung erwähnt, dass Sie doch über eine beachtliche Zahl an Seligen und Heiligen verfügen. Was weiß ich, man kennt vielleicht den heiligen Gabriel Possenti, natürlich Jamal Galgani, ganz klar, aber auch viele andere, die jetzt weniger bekannt sind. Das sind trotzdem schon eine ganze Menge für eine Kongregation wie die Ihre. Mal ganz direkt gefragt, gibt es Hypothesen, woran das liegt, dass der Anteil an Seligen und Heiligen doch recht groß ist bei Ihnen?
Es gibt eine wissenschaftliche Arbeit sogar. Jemand hat das untersucht, warum es bei uns diese ganzen Heiligen gibt. Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Unser Gründer, der heilige Paul vom Kreuz, hat in der Ordensregel eine Schule der Heiligkeit geschaffen. Ja, und wenn man jetzt mal die Märtyrer, die wir auch haben, rausnimmt und sich auf die konzentriert, die eines natürlichen Todes gestorben sind, ob jung oder alt, dann haben wir eigentlich gar nicht, wie soll ich das jetzt sagen, die herausragenden Köpfe, wenn man das mal so sagen, keine großen Leistungen, sondern wir haben Mitbrüder, die zur Ehre der Altäre erhoben worden sind, die einfach nur heilig gelebt haben, die einfach nur die Ordensregel befolgt haben und als Passionisten ihren Weg gegangen sind, ja. Wenn man da einen seligen Dominikus von der Mutter Gottes nimmt, der den Kardinal Newman in die Kirche aufnimmt. Das waren ganz normale Passionisten, die ihren Weg gegangen sind als Missionare und als Männer des Gebetes. Ja, und sich an die Ordensregel gehalten haben. Und da hat uns unser Stifter wirklich eine Schule der Heiligkeit hinterlassen.
Die bis heute, Pater Lukas, muss man sagen, ausstrahlt auf junge Menschen. Sie zum Beispiel in Schwarzenfeld bieten durchaus auch die Möglichkeit an für Männer unter 35, dass man dort vielleicht mal eine Auszeit nimmt, Berufung prüft etc. Das ist Ihnen schon auch ein Anliegen.
Ja, wir versuchen einfach in unseren Häusern und Klöstern auch Orte zu schaffen, wo Menschen die Möglichkeit haben, Gott zu begegnen, ja, gerade auch in der Einsamkeit und in der Stille so, wenn das möglich ist, und an unserem Gebetsleben teilzuhaben, an unseren Betrachtungen teilzuhaben. Ich glaube, dass es heute ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns als Passionisten bewusst sind, dass wir zuerst Männer des Gebetes sind und dass das Gebet, ja, der Ausgangspunkt, die Erfahrung, die wir im Gebet haben, der Ausgangspunkt ist, den Menschen die gekreuzigte Liebe zu verkünden und deshalb auch eine Form des Apostolates haben, Menschen, ja, wie soll ich sagen, bei uns mitleben zu lassen und die dann auch einfach für ein paar Tage teilhaben an unserem Charisma, ja.
Und davon kann man sich zum Beispiel im Kloster zur Heiligsten Dreifaltigkeit im oberpfälzischen Schwarzenfeld überzeugen. Passionisten.de ist die Internetadresse der Passionisten, also ganz einfach, passionisten.de. Pater Lukas, danke für diese Sendung, dass wir ein bisschen auf das Charisma der Passionisten und die Person ihres Gründers, nämlich den heiligen Paul vom Kreuz, heute schauen durften. Wir bitten Sie natürlich abschließend um den priesterlichen Segen. Zuvor noch an Sie der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt CD und Podcast, wie Sie das von uns gewohnt sind, und den Link zur Homepage der Passionisten, passionisten.de, gibt es natürlich im Infofeld zu dieser Sendung. Mein Name ist Gregor Dornis. Viel Freude hier im weiteren Programm. Danke, Pater Lukas, für heute. Wir lassen Sie nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht gesegnet haben.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligsten Jungfrau Maria, des heiligen Paul vom Kreuz, aller Engel und Heiligen, segne, behüte euch und alle, die in eurem Herzen tragt, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.
Gelobt sei Jesus und Maria.
In Ewigkeit. Amen.